Radio Darmstadt.
Radadadada. Herzlich willkommen zur ersten Sondersendung anlässlich der Kommunalwahl am 27. März 2011. Mein Name ist Miriam Kisch und gemeinsam mit meinem Kollegen Benjamin Gürkan werde ich Sie in den nächsten 2 Stunden durch diese Sendung führen.
Die Themen in dieser Sendung sind allgemein gehalten. Wir beschäftigen uns mit den Aufgaben der kommunalen Ebene, werden das Wahlsystem kumulieren und panaschieren und die Wahlbeteiligung unter die Lupe nehmen. Außerdem sprechen wir über die Volksabstimmung zur Schuldenbremse, das Superwahljahr 2011 und die Bürgermeisterwahlen im Landkreis Darmstadt-Dieburg.
Bei der Produktion unserer Beiträge wurden wir unterstützt von den Schülerinnen und Schülern der Klasse 7F der Lichtmerkschule in Darmstadt. Im Rahmen des Projektes Mitmischer, welches von der Landeszentrale für politische Bildung und der Hessischen Landesmedienanstalt unterstützt wird, konnten die Jugendlichen viel über Politik und das Radiomachen lernen.
Am 27. März ist Wahltag in Hessen. In Darmstadt finden Kommunalwahl, Oberbürgermeisterwahl und eine Volksabstimmung zur Aufnahme einer Schuldenbremse in die hessische Verfassung statt. Dies sind alles Wahlen und Abstimmungen, die die Darmstädter Bürgerinnen und Bürger direkt beeinflussen. Deshalb ist es auch wichtig zu wissen, was genau gewählt wird und wer überhaupt wählen darf.
Am 27. März 2011 dürfen die Hessen wieder ihre kommunalen Parlamente wählen. Neben den Abstimmungen zur Gemeindevertretung und Kreistag wird auch eine Volksabstimmung zur Aufnahme der sogenannten Schuldenbremse in die hessische Verfassung durchgeführt. Außerdem finden in einigen hessischen Städten und Gemeinden Bürgermeister- oder Oberbürgermeisterwahlen statt. Auch in Darmstadt wird über den Oberbürgermeister abgestimmt. Unsere Mitmischer der Lichtenberg-Schule haben die wichtigsten Informationen zusammengestellt.
Hallo, wir sind Schüler aus der Klasse 7F der Lichtenberg-Schule Darmstadt. Jetzt wollen wir euch einiges über die Kommunalwahl am 27. März erzählen. Wir haben uns gefragt, was ist eine Kommune, wer oder was wird bei einer Kommunalwahl gewählt, wer darf bei der Kommunalwahl wählen und wie läuft eine Kommunalwahl ab?
Was ist eine Kommune?
Kommunen sind die kleinsten Bausteine Deutschlands. Das heißt zum Beispiel, wenn man weit weg von einem Turm steht, sieht er aus wie ein einziger Baustein. Geht man aber näher heran, sieht man, dass der Turm aus vielen Bausteinen besteht. Diese kleinen Bausteine sind die Kommunen in Deutschland.
Wer oder was wird bei einer Kommunalwahl gewählt?
Bei einer Kommunalwahl werden 2 Ebenen gewählt. Die erste Ebene sind die Kommunen und Städte. Dort wird eine Gemeindevertretung oder eine Stadtverordnetenversammlung gewählt. Die Entscheidungen in der Kommune haben einen großen Einfluss auf unseren Alltag. Die Ausführung der Entscheidungen kosten viel Geld und da die kleinen Orte nicht so viel Geld haben, schließen sich zu einem Landkreis zusammen. Dies ist dann die 2. Ebene, die bei der Kommunalwahl gewählt wird. Hier wählen die Bürgerinnen und Bürger eines Landkreises die Abgeordneten des Kreistages. Die Kreistage treffen die Entscheidung für den Landkreis.
Wer darf bei einer Kommunalwahl wählen?
Bei der Kommunalwahl dürfen alle Deutschen und die Bürgerinnen und Bürger der EU-Staaten ab 18 Jahren wählen. Außerdem müssen sie mindestens 3 Monate in der jeweiligen Kommune wohnen, um dort auch wählen zu können. Um gewählt zu werden, muss man dieselbe Voraussetzung wie die Wählerinnen und Wähler erfüllen und von einer Partei aufgestellt werden oder eine Mindestanzahl an Unterschriften gesammelt haben.
Wie läuft eine Kommunalwahl ab?
Wahlen finden immer sonntags statt, weil an diesem Tag die meisten Menschen frei haben und nicht arbeiten müssen. Die Kommunalwahl und die Oberbürgermeisterwahl finden am 27. März 2011 statt. Die Wählerinnen und Wähler gehen in das Wahllokal für ihren Wahlbezirk. Nur dort dürfen sie wählen. Dort bekommen sie von den Wahlhelfern die Stimmzettel und füllen sie in den Wahlkabinen aus. Die Wahlen müssen geheim sein, deshalb gibt es Wahlkabinen. Wenn jemand keine Zeit am Sonntag hat, kann man auch Briefwahl beantragen und zu Hause wählen.
Abgesehen von der Oberbürgermeisterwahl kann man bei der Kommunalwahl die lokale Politik am meisten beeinflussen. Durch das 2001 eingeführte Wahlrecht Kumulieren und Panaschieren haben die Bürgerinnen und Bürger einen großen Einfluss auf die Zusammensetzung der Stadtverordnetenversammlung oder Gemeindevertretung. Doch wofür wählt man die Stadtverordneten in der Kommunalwahl? Die Bürgerinnen und Bürger sind mit den örtlichen Problemen unmittelbar konfrontiert. Daher können die Folgen der Politikentscheidungen gut abgeschätzt werden. Wer könnte besser darüber entscheiden, ob die finanziellen Mittel für Kinderspielplätze oder für Radwege genutzt werden sollen, als die örtlichen Bürgerinnen und Bürger? Die gewählten Vertreter der Bürgerinnen und Bürger treffen dann Entscheidungen und vertreten damit unsere Meinung. Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung werden alle 5 Jahre in freier, allgemeiner, geheimer, gleicher und unmittelbarer Wahl gewählt. Seit der Kommunalwahl 2001 geschieht dies nach einem Verhältniswahlrecht mit Elementen der Personenwahl. Das heißt, man kann nicht nur ein Listenkreuz machen, sondern auch Einzelstimmen an Kandidaten vergeben. Durch die Änderung des Kommunalwahlgesetzes und den Wegfall der 5%-Klausel haben nun auch kleine Parteien und Listenverbindungen Chancen, ein Mandat zu erhalten. Alle Wahlberechtigten besitzen bei der Kommunalwahl so viele Stimmen, wie Sitze zu vergeben sind. Für die Wahl der Stadtverordnetenversammlung sind dies 71 Einzelstimmen. Selbstverständlich ist auch die Briefwahl möglich. Bis zum 25. März 13 Uhr kann man die Briefwahlunterlagen beantragen. Bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung ist es bis zum Wahltag 15 Uhr möglich. Wenn keiner der 6 Oberbürgermeisterkandidaten mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen bekommt, dann findet 2 Wochen später, also am 10. April, eine Stichwahl statt. Da es leider keine repräsentativen Umfragen gibt, können auch keine Prognosen zum Wahlausgang gestellt werden. Da es aber viele Bewerber gibt, ist eine Stichwahl sehr wahrscheinlich. Es wird vermutlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Jochen Partsch von den Grünen, Walter Hoffmann von der SPD und Raphael Reißer von der CDU geben. Sie hören eine Sondersendung anlässlich der Kommunalwahl 2011 in Hessen auf 103,4 MHz Radio Darmstadt. In dem Kompetenzgewirr zwischen Bund, Land und Kommunen ist es oft sehr schwierig nachzuvollziehen, welche Ebene für welche Entscheidung zuständig ist. Was also sind genau die Aufgaben der kommunalen Ebene? Hierzu hören wir einen Beitrag von Christian Franke.
Das politische Deutschland ist in 3 Ebenen gegliedert. An oberster Stelle steht die Bundesebene mit dem Deutschen Bundestag als Volksvertretung. Als nächstes folgt die Landesebene der 16 Bundesländer. Die unterste Ebene ist die kommunale Ebene, die sich oft nochmal in 2 Ebenen aufteilt. In die Landkreise und in die Kommunen. Darmstadt als kreisfreie Stadt gehört allerdings zu keinem Landkreis. Im Grundgesetz ist in Artikel 28 Absatz 2 das Selbstbestimmungsrecht der Landkreise und Kommunen gewährleistet. Im Gesetz heißt es konkret:
Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Auch die Gemeindeverbände haben im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches nach Maßgabe der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung. Die Gewährleistung der Selbstverwaltung umfasst auch die Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung. Zu diesen Grundlagen gehört eine den Gemeinden mit Hebesatzrecht zustehende wirtschaftskraftbezogene Steuerquelle.
Übersetzt heißt das, die Kommunen sollen und müssen im Rahmen der Gesetze des Bundes und des Bundesland Hessens eigenverantwortliche Entscheidungen treffen. Für die Entscheidungsfindung ist, wie auf allen politischen Ebenen in Deutschland, eine Volksvertretung zuständig. Denn alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. In Darmstadt ist die Stadtverordnetenversammlung die kommunale Volksvertretung. Natürlich sollten diese Entscheidungen transparent und nachvollziehbar für die Öffentlichkeit getroffen werden. Schließlich sind die Bürgerinnen und Bürger direkt von den Entscheidungen und der finanziellen Lage ihrer Kommune betroffen. Da die Volksvertreter direkt vor Ort sind, kennen sie auch die Bedürfnisse und Probleme der Menschen und können effektive Lösungen für ihre Kommunen entwickeln. Die Gemeinden sind für alle örtlichen Angelegenheiten zuständig. Basierend auf dieser eben zitierten, im Grundgesetz verankerten Selbstverwaltungsgarantie haben die Gemeinden im Rahmen der Gesetze bestimmte Zuständigkeiten. Diese sogenannten Hoheitsrechte sollen sie vor Eingriffen des Bundes oder Landes in ihre Eigenverantwortlichkeit schützen. Darmstadt hat also Selbstverwaltungsaufgaben. Diese können in unterschiedliche Aufgabenarten unterteilt werden. Es gibt Pflicht-Selbstverwaltungsaufgaben wie Straßenbau, Schulen, Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung. Diese Aufgaben müssen erfüllt werden und fallen auch oft unter den Begriff der kommunalen Daseinsvorsorge. Wie die Aufgaben jedoch erfüllt werden, ist der Gemeinde oder der Stadt selbst überlassen. Zu den freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben gehören öffentliche Verkehrsmittel, Soziales sowie Sport- und Kulturstätten. Zu diesen Aufgaben ist die Kommune nicht verpflichtet, daher kann sie entscheiden, ob und wie sie etwas durchführt. Bundes- oder Landesebene können den Kommunen Aufgaben verbindlich übertragen. Diese Aufgaben werden von der Kommune umgesetzt, aber die höheren Staatsebenen haben ein Weisungs- und Bestimmungsrecht. Beispielsweise ist die Straßenverkehrsordnung Bundessache, wird allerdings von den Kommunen vollzogen. In diesen Fällen entscheidet die Kommune weder über das Ob noch über das Wie. Sie ist quasi nur Ausführungsorgan. Politisch umstritten ist die Frage, inwieweit die staatliche Ebene bei der Übertragung von Aufgaben auf die Kommunen eine volle bzw. anteilige Finanzierung sicherstellen muss. Von den Kommunen wird kritisiert, dass sie vor übermäßiger finanzieller Belastung durch übertragene Aufgaben nicht geschützt sind. Im Volksmund würde man sagen, wer bestellt, muss auch zahlen. Der Kommunalhaushalt ist das zentrale Steuerungsinstrument der Kommunalpolitik. Zu den Ausgaben auf kommunaler Ebene zählen Personal-, Verwaltungs- und Betriebskosten, freiwillige Sozialleistungen wie beispielsweise günstige Kindergartengebühren, aber auch Investitionen in die kommunale Infrastruktur. Zu den Einnahmen zählen verschiedene Steuern, allgemeine Zuweisungen aus Bundes- und Landesmitteln und Gebühren für städtische Dienstleistungen. Wie sich gezeigt hat, sind die Landkreise und Kommunen besonders nah an den Menschen und haben viele wichtige Aufgaben, die das direkte Lebensumfeld der Bürgerinnen und Bürger beeinflussen. Die Kommunen stehen auch im 21. Jahrhundert vor vielen schwierigen Herausforderungen, bei denen sie ein Gleichgewicht zwischen Erfüllung der verschiedenen Aufgaben und einen ausgeglichenen Haushalt finden müssen.
Und diese Aufgabe wird in der Tat nicht so einfach sein. Denn viele Kommunen und Städte haben über ihre Verhältnisse gelebt und müssen in Zukunft sparen, um weiterhin handlungsfähig zu bleiben. Zu kompliziert und zu umfangreich, sagen die einen, demokratischer und besser, sagen die anderen. Gemeint ist das Kommunalwahlrecht mit Kumulieren und Panaschieren.
Wie erkläre ich das jetzt am besten? Moment mal. Das Auszählen von den Stimmen.
Am 27. März 2011 dürfen die Bürgerinnen und Bürger bei der Kommunalwahl nun zum dritten Mal kumulieren und panaschieren. Man könnte meinen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger inzwischen an das Wahlsystem gewöhnt haben und sich auskennen. Doch für viele ist das Wahlrecht zur Kommunalwahl immer noch zu kompliziert und nicht nachvollziehbar.
Doch, das ist, ja, es wird ganz fürchterlich. Kumulieren und panaschieren. Leute, und ich muss auszählen, also bitte.
Wer einige wichtige Regeln beherzigt, kann aber eigentlich nichts falsch machen. Denn bei aller Kritik sind die Kommunalwahlen durch Kumulieren und Panaschieren viel demokratischer geworden als bei einfachen Listenwahlen. Jetzt können alle selbst aussuchen, welchen Kandidatinnen und Kandidaten sie Stimmen geben wollen, völlig unabhängig von der Listenaufstellung einer Partei oder Wählervereinigung. Die Anzahl der Einzelstimmen, die die Wählerinnen und Wähler vergeben können, richtet sich nach der Anzahl der Sitze in der Stadtverordnetenversammlung, Gemeindevertretung oder des Kreistages. Die Stadtverordnetenversammlung in Darmstadt hat 71 Sitze, das heißt, alle Wahlberechtigten können 71 Stimmen verteilen. Die sicherste und einfachste Variante ist nach wie vor das Listenkreuz. Dieses wird ganz oben auf der Liste neben dem Parteinamen gesetzt. Bei einem Listenkreuz werden die 71 Einzelstimmen von oben nach unten auf die Kandidaten verteilt. Sind weniger Kandidaten als Einzelstimmen verfügbar, geht es ein zweites und vielleicht sogar ein drittes Mal von oben nach unten, bis alle 71 Stimmen verteilt sind. Ein kleines Beispiel zur Verdeutlichung. Sie haben insgesamt 71 Stimmen, die Sie vergeben können und haben eine Liste angekreuzt. Wenn eine Partei nur 69 Kandidatinnen und Kandidaten auf ihrer Liste hat, erhalten alle Personen auf der Liste von oben nach unten eine Stimme. Da aber bei 69 Personen noch zwei Stimmen übrig sind, geht es oben wieder los. Das heißt, die ersten beiden Personen auf der Liste erhalten noch eine Stimme und haben dann insgesamt zwei Stimmen. Eine von der ersten Runde und die zweite von der zweiten Runde. Aber Achtung, Sie dürfen immer nur eine Liste ankreuzen, sonst wird der Stimmzettel ungültig.
Im zweiten Teil des Beitrages klären wir die Details des Kumulieren und Panaschierens.
Die Musterstimmzettel wurden ausgeteilt, das Wahlsystem genau erklärt. Wir wollten wissen, ob die Darmstädterinnen und Darmstädter wirklich ihre Möglichkeiten bei der Stimmverteilung bei der Kommunalwahl kennen und ob sie die Verfahren erklären können.
Jetzt auf Anhieb nicht gerade, aber ich denke mal, dass das eine Sache ist, die mit Zahlen zu tun hat. Ja. Und das hängt mit der Parteienwahl zusammen.
Das ist leider gar nichts zu sagen. Das Kumulieren ist das Sammeln von Stimmen auf eine Liste. Soweit ich mich erinnere, Panaschieren ist das Verteilen von den einzelnen Stimmen auf verschiedenen Listen.
Beim Kumulieren geht es um die Anhäufung von Stimmen. Insgesamt kann man jeder Kandidatin und jedem Kandidaten bis zu drei Stimmen geben. Man hat also durch die Verteilung von Einzelstimmen mehr Einfluss auf die Zusammensetzung der Liste und kann bestimmte Kandidatinnen oder Kandidaten bevorzugen. Hierbei dürfen nicht mehr als 71 Kreuze gemacht werden. Nicht vergebene Stimmen verfallen, wenn nicht zusätzlich ein Listenkreuz gemacht wurde. Kombiniert man die beiden Wahlverfahren Listenkreuz und Kumulieren, werden zunächst die Einzelstimmen den Kandidatinnen und Kandidaten zugerechnet. Man kann auch Personen von einer Liste streichen. Das Streichen macht aber nur Sinn, wenn man ein Listenkreuz vergeben hat und nicht alle Personen der Liste wählen möchte. Das Panaschieren ermöglicht es den Wählerinnen und Wählern, ihre Einzelstimmen über mehrere Listen, also über Parteigrenzen hinweg, zu verteilen. Somit ist man beim Wählen nicht allein an eine Partei oder Liste gebunden und kann zum Beispiel ausschließlich Kandidatinnen und Kandidaten aus einem bestimmten Ortsteil wählen, ganz egal, welcher Partei sie angehören. Beim Panaschieren dürfen, wie beim Kumulieren, nicht mehr als 71 Einzelstimmen vergeben werden, da der Wahlzettel sonst ungültig wird. Natürlich können die verschiedenen Verfahren miteinander kombiniert werden. Allerdings sollten die einzelnen Kombinationsmöglichkeiten genau geprüft und vor allen Dingen verstanden werden, damit keine Fehler passieren und der Wahlzettel nicht ungültig wird oder unnötig Stimmen verschenkt werden. Grundsätzlich gilt, Einzelstimmen haben immer Vorrang. Wenn eine Liste angekreuzt wurde, entfallen auf die Liste nur die Stimmen, die nicht direkt per Einzelstimme an Kandidatinnen oder Kandidaten vergeben wurden. Ich hoffe, mein Beitrag über das Wahlsystem Kumulieren und Panaschieren hat Ihnen geholfen, sich ein wenig zu orientieren. Denn bei all der berechtigten Kritik, es sei sehr kompliziert, hat das Wahlrecht auch viele Vorteile, die man als Wählerin oder Wähler nutzen sollte. Weitere Informationen zum Wahlrecht finden Sie auf den Musterstimmzetteln und natürlich im Wahlamt der Stadt Darmstadt oder in Ihrer jeweiligen Kommune. Es ist ein Problem, das nicht nur die Parteien auf Bundes- und Landesebene haben. Seit Jahren schon leidet die Legitimation der politischen Klasse an einer sinkenden Wahlbeteiligung. Und obwohl die Wählerinnen und Wähler auf der kommunalen Ebene am meisten Einfluss haben, ist hier die Wahlbeteiligung, sieht man mal von Europawahlen ab, am niedrigsten. Wieso gehen so viele nicht zur Wahl? Mein Kollege Benjamin Gürkan hat sich in einem kommentierenden Bericht Gedanken darüber gemacht.
Spätestens seit der Debatte um Stuttgart 21 wird wieder mehr über die Beteiligung der Menschen an der Politik gestritten. Von Wutbürgern und Mutbürgern war und ist immer noch die Rede. Wer die vielen Talkshows und Kommentare zum Thema Bürgerbeteiligung sieht, muss zu dem Eindruck kommen, als hätten die Deutschen wieder mehr Spaß an der Politik. Doch gleichzeitig sinkt die Wahlbeteiligung kontinuierlich, zuletzt bei der Wahl in Hamburg. Als weiteres Beispiel soll das Land Hessen dienen. Seit den 1990er Jahren steigt der Nichtwähleranteil bei allen Wahlen stetig an. Besonders schwer traf es die Kommunen und Landkreise. Dort reduzierte sich die Beteiligung an Wahlen um rund 30 Prozentpunkte. Die Wahlbeteiligung der letzten Kommunalwahl in Hessen im Frühjahr 2006 lag bei 45,8%. Das heißt, mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten in Hessen hatten kein Interesse, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. In Darmstadt lag die Wahlbeteiligung mit 43,7% sogar noch 2,1 Prozentpunkte unter dem Landesdurchschnitt. Bei einer oberflächlichen Betrachtung liegt es nahe, dass die Menschen offenbar einfach keine Lust mehr haben, die etablierten Parteien zu wählen und deshalb die Wahlbeteiligung sinkt. Doch wirklich Sinn macht das Ganze nicht. Denn gerade auf der kommunalen Ebene, die besonders unter der niedrigen Wahlbeteiligung zu leiden hat, gibt es viele kleine Wählervereinigungen. Diese Wählervereinigungen haben mit den großen etablierten Parteien überhaupt nichts zu tun. Daher können sie eigentlich auch nicht in Sippenhaft für die Probleme und Skandale von Bundes- und Landespolitik genommen werden. Obwohl diese lokalen Listenverbindungen und Wählervereine keine Rücksicht auf Parteitagsbeschlüsse nehmen müssen und sich in der Regel voll und ganz auf ihre Kommune beschränken können und damit tatsächlich eine Wahlalternative sind, steigt die Wahlbeteiligung nicht. Und parallel mit der Einführung des neuen Wahlrechts Kumulieren und Panaschieren fiel auch die 5%-Hürde auf kommunaler Ebene. Das heißt, für kleine Parteien und Listenverbindungen ist es jetzt noch einfacher, Sitze in der Gemeindevertretung zu erlangen. Doch die Wahlbeteiligung sank dennoch. Es muss also andere Gründe geben, weshalb die Wählerinnen und Wähler kein Interesse an der Kommunalwahl haben. Schauen wir uns also die Wahlbeteiligung der Kommunalwahl nochmal genauer an. Während bei der Kommunalwahl 1989 noch 78% der Wahlberechtigten ihre Stimme abgaben, sank die Wahlbeteiligung ab dann kontinuierlich um rund 5-13% pro Wahl. Im Jahr 1993 waren es 71,3%, im Jahr 1997 nur noch 66%, im Jahr 2001 dann nur noch 52,9% und im Jahr 2006 erreicht die Wahlbeteiligung einen historischen Tiefstand von 45,8%. Der größte Sprung von 13,1% Differenz lag hier bei den Wahlen zwischen 1997 und 2001. Was war geschehen, dass plötzlich 13,1% der Wahlberechtigten einfach nicht mehr wählen gehen?
Ach ja, es ist fürchterlich viel Arbeit mit Auszählen, ganz ehrlich. Man sitzt da mindestens 3 Tage im Büro, steht zu dritt da, um dann etwas einzugeben, sag ich mal, damit das richtig stimmt. Der eine kontrolliert den anderen, es ist tierisch anstrengend.
Diese Anzahl der Stimmen, die man abgeben kann, ne? Gut, ich werde mich jetzt auch erstmal damit befassen. Ich habe Post gehabt und dann werde ich mich jetzt erstmal vorbereiten. Ansonsten könnte es sein, dass ich gar nicht hingehe, ne?
Wie wir hören konnten, ist es ganz einfach. Das neue Wahlrecht Kumulieren und Panaschieren wurde eingeführt und bei der Wahl 2001 erstmals angewendet. Und hier zeigt sich etwas sehr Paradoxes. Auf der einen Seite sagen die Bürger regelmäßig in Umfragen, sie wollen mehr Mitspracherechte haben. Auf der anderen Seite gehen sie aber nicht wählen, weil vielen das Wahlrecht Kumulieren und Panaschieren zu kompliziert ist. Überspitzt formuliert, trifft also genau der gegenteilige Effekt der Forderung ein. Die Bürger fordern mehr Mitsprache und wenn sie diese in Form eines demokratischeren Wahlsystems dann haben, gehen sie weniger wählen. Das ist wirklich alles andere als nachvollziehbar. Auch bei Sachthemen zeigt sich, die Forderung nach mehr Beteiligung passt nur bedingt zum tatsächlichen Verhalten der Menschen. Wie ist es sonst erklärbar, dass sich rund 3/4 der Darmstädterinnen und Darmstädter nicht für die Nordostumgehung interessieren? Denn bei dem Bürgerentscheid, ob die Nordostumgehung gebaut werden soll oder nicht, wurde das nötige Quorum von 25% der Wahlberechtigten nicht erreicht. Doch dieses Quorum ist nötig, damit ein Bürgerentscheid auch verbindlich wird. Wie sich an der kommunalen Ebene also hervorragend zeigen lässt, ist die Liebe für Politik und politische Themen sehr doppeldeutig. Anspruch und Wirklichkeit klaffen weit auseinander. Und das gilt nicht nur für die Politikerinnen und Politikern, denen oft auch zu Recht Volksferne nachgesagt wird. Nein, es gilt genauso für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Denn angesichts der Ereignisse in Nordafrika ist Nichtwählen fast schon zynisch. Während die Menschen in Tunesien, Ägypten, Libyen und anderen Staaten im Nahen Osten auf die Straße gehen und ihr Leben für Freiheit und Demokratie riskieren, sind viele Deutsche mittlerweile zu bequem, alle 5 Jahre mal ein paar Kreuzchen auf einem Zettel zu machen. Bleibt zu hoffen, dass die Wahlbeteiligung bei dieser Kommunalwahl wieder steigt. Denn auf keiner anderen Ebene haben die Bürgerinnen und Bürger mehr Einfluss- und Mitsprachemöglichkeiten als auf der kommunalen Ebene. Die Abgeordneten sind nicht in Wiesbaden oder Berlin und wohnen weit weg. Nein, sie könnten sogar Nachbarn sein. Daher der Appell an alle Hörerinnen und Hörer, gehen Sie am 27. März wählen. Prognosen kann man auf kommunaler Ebene selten abgeben. Auch Trends können erst am Wahlabend aufgezeigt werden, wenn ein Teil der Wahlzettel ausgezählt sind. Man kann lediglich beobachten, wie die letzte Kommunalwahl im Jahr 2006 ausgegangen ist, welche Parteien vorne mit dabei waren und mutmaßen, ob sie wohl einen Zuwachs oder weniger Stimmen bekommen werden. Schauen wir uns also noch einmal die Ergebnisse der letzten Kommunalwahl 2006 an.
Die letzte Kommunalwahl in Darmstadt fand 2006 statt. Die CDU lag mit 30,1% der Stimmen knapp vor der SPD, die 29% der Stimmen bekam. Dahinter folgten die Grünen mit 15,5%. Die drei Parteien mussten bei der Stimmenzahl einbußen, zugunsten der kleinen Wahlvereine und Listenverbindungen hinnehmen. Die CDU hatte einen Verlust von 4,1%, die SPD musste mit 4,5% Rückgang leben. Die Grünen hatten 2001 noch 16,4% geholt und damit 0,9% verloren. Etwas abgeschlagen, aber mit dabei waren auch die FDP mit 6,8% und Uffbasse mit 6,3%. Uffbasse konnte also 4,3% mehr Stimmen holen als noch 2001. Uwiga bekam 6% der Stimmen, die Linke bekam 2,2% der Stimmen. In der vorherigen Wahl gab es diese beiden Parteien noch nicht. In Hessen konnte insgesamt kein großer Zuwachs bei kleineren Parteien beobachtet werden. Weit vorne lagen CDU mit 38,5% und SPD mit 34,7%. Die Grünen folgten erst mit 9,2%, die FDP mit 5,8%. Die Linke lag auf Landesebene bei nur 1%. Die Wahlbeteiligung lag in Darmstadt bei 43,7%. Die Darmstädter Koalition aus SPD, Grüne und FDP hielt noch nicht mal 3 Jahre und zerbrach letzten Endes an unterschiedlichen Auffassungen bei der Nordostumgehung. Seitdem haben sich bunte Koalitionen zu verschiedenen Themen gebildet. Es gab kaum Parteien oder Wählergemeinschaften, die nicht mit jeder anderen mindestens einmal eine thematische Koalition eingegangen sind. Zudem gab es 4 koalitionsfreie Zeit. Die Debatten in der Stadtverordnetenversammlung wurden langwierig, da für die vielen Entscheidungen enormer Abstimmungsbedarf bestand. Jede Partei und Wählervereinigung wollte ihre Meinung mit in die Entscheidung reinbringen. Doch Jörg Dillmann von UFBASSE bemerkt dazu:
Wir hatten in den letzten Jahren, die letzten 2 Jahre, seit die Grünen ausgeschieden sind, so zwar anstrengende, aber erfrischende Debatten, wo auch Entscheidungen und Vorschläge von der CDU, die durchaus gut sind, angenommen worden sind.
Sie hören Radio Darmstadt auf der 103,4 MHz, am Mikrofon Benjamin Gürkan. Nicht nur in Darmstadt sind am 27. März 2011 Bürgermeisterwahlen. In Dieburg und Großzimmern werden auch neue Bürgermeister gewählt. Ein Beitrag von Christian Franke.
In Dieburg und in Großzimmern finden parallel zur Kommunalwahl auch noch Bürgermeisterwahlen statt. Die Wählerinnen und Wähler haben bei der Bürgermeisterwahl eine Stimme. Es gilt das absolute Mehrheitswahlrecht. Das heißt, ein Kandidat muss die Hälfte aller abgegebenen Stimmen auf sich vereinen können, damit er gewählt ist. Wenn das nicht der Fall ist, findet 14 Tage später eine Stichwahl zwischen den beiden Erstplatzierten des ersten Wahlgangs statt. In Dieburg ist derzeit Werner Thomas im Amt. Bei der Stichwahl 2005 gewann der Parteilose gegen den langjährigen Bürgermeister Peter Christ von der CDU, obwohl dieser beim ersten Wahlgang noch vor Werner Thomas lag. Bei der Stichwahl, also im zweiten Wahlgang, setzte sich Werner Thomas denkbar knapp mit 50,3% der Stimmen gegen seinen Kontrahenten durch. Es kann bei der Stichwahl also nochmal spannend werden, denn die Wählerinnen und Wähler der ausgeschiedenen Bürgermeisterkandidaten müssen sich neu entscheiden. Werner Thomas wird auch dieses Jahr wieder als Bürgermeister kandidieren. Er tritt gegen Harald Schöning von der CDU und Ferdinand Böhm von der SPD an. In der Gemeinde Großzimmern ist Achim Grimm von der CDU amtierender Bürgermeister. Auch er gewann sehr knapp erst im zweiten Wahlgang mit 51,2% gegen SPD-Herausforderer Dieter Emich. Die 6 Kandidatinnen und Kandidaten für die Bürgermeisterwahl 2011 sind Bürgermeister Achim Grimm von der CDU, der parteilose Ralf Öswein, Yannick Gola von AUF, Stefan Fröhlich von der SPD, Marianne Streicher-Eickhoff von den Grünen und Peter Urban von den Freien Wählern. Es ist natürlich interessant zu beobachten, welche Parteizugehörigkeiten die Bürgermeister im Landkreis Darmstadt-Dieburg haben. Schließlich soll im Landkreis auch zusammengearbeitet werden. Zum Beispiel haben die Grünen eine engere Zusammenarbeit der Stadt Darmstadt mit dem Landkreis geplant. Der Landkreis Darmstadt-Dieburg besteht insgesamt aus 23 Städten und Gemeinden. Die CDU stellt im Landkreis in 8 Kommunen den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin. Die SPD stellt die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister in insgesamt 11 Städten und Gemeinden. Parteilose Bürgermeister gibt es momentan in Alsbach-Hähnlein, in Dieburg und in Seeheim-Jugenheim. In Weiterstadt wird der Bürgermeister von einer Listenverbindung gestellt. Wie die Auflistung zeigt, stellen meistens die etablierten und großen Parteien die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Landkreis Darmstadt-Dieburg. 19 von 23 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister werden also von der SPD oder von der CDU gestellt.
Dieses Jahr wird nicht nur in Hessen gewählt. Auch in vielen anderen Bundesländern finden Wahlen statt. Für die Parteien steht viel auf dem Spiel und vor allem die Bundesregierung könnte bei der einen oder anderen Wahl zittern. Benjamin Gürkan über weitere Wahlen in Deutschland.
Und schon wieder haben wir eines, ein Superwahljahr. Das letzte Superwahljahr liegt gerade einmal 2 Jahre zurück. 2009 durften die Bürgerinnen und Bürger den Bundestag und das Europaparlament wählen. Außerdem standen wichtige Landtagswahlen unter anderem auch in Hessen an. 2011 ist wieder so ein Superwahljahr. Zwar nicht ganz so groß und glamourös wie 2009, aber immerhin 7 Landtags- und 3 Kommunalwahlen. Den Auftakt machte wie damals im Jahr 2009 eine ungeplante Neuwahl, diesmal aber nicht in Hessen, sondern in Hamburg. Am 20. Februar hatten die Menschen in Hamburg die Qual der Wahl und bescherten der SPD eine bis dahin nicht für möglich gehaltene absolute Mehrheit. Olaf Scholz kann zukünftig alleine, ohne Koalition mit einer anderen Partei, in Hamburg regieren. Als nächstes wird am 20. März in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt.
Derzeit regiert in Magdeburg eine große Koalition aus CDU und SPD unter der Führung von CDU-Ministerpräsident Wolfgang Böhmer. Doch die Umfragen zeigen eine mögliche Verschiebung der Kräfteverhältnisse. Die Grünen könnten den Sprung in den Landtag schaffen. Die FDP dagegen könnte aus dem Landtag rausfliegen. Möglich ist außerdem, dass die Linkspartei, zweitstärkste Kraft hinter der CDU, aber vor der SPD wird. Am 27. März stehen gleich mehrere Wahlen an. Zum einen natürlich die Kommunalwahl in Hessen, zum anderen aber auch Landtagswahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. In Baden-Württemberg haben sich die Wogen nach den Protesten durch Stuttgart 21 wieder etwas geglättet und die CDU ist wieder im Aufwind. Dennoch liegen die Grünen mit rund 25% in den Umfragen deutlich vor der SPD mit rund 20%. Ob es für Grün-Rot am Ende reicht und damit gleich mehrere Premieren anstehen, wird sich am Wahlabend zeigen. Denn wenn es reichen sollte, wird Winfried Kretschmann der erste grüne Ministerpräsident und die Union hat eines ihrer Stammländer nach fast 60 Jahren an der Regierung verloren. In Rheinland-Pfalz sieht es dagegen relativ klar aus, was aber eher an der Stärke der Grünen liegt. Denn SPD-Ministerpräsident Kurt Beck und CDU-Herausforderin Julia Klöckner liefern sich inzwischen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch der ehemaligen Weinkönigin Klöckner fehlt eine realistische Machtoption. Die FDP ist zu schwach und muss sogar um den Einzug in den Landtag bangen. Bliebe bei einem Wahlsieg von Julia Klöckner also nur die Option einer großen Koalition unter ihrer Führung. Daher ist es am wahrscheinlichsten, dass Ministerpräsident Kurt Beck in Zukunft mit den Grünen regieren wird. Weiter geht es dann am 22. Mai mit den Wahlen zur Bremer Bürgerschaft. Außerdem dürfen die Bremerinnen und Bremer an diesem Tag auch auf der kommunalen Ebene wählen. Der erste Bürgermeister in Bremen, Jens Börnsen von der SPD, wird wohl auch nach dem 22. Mai weiter mit den Grünen regieren können. Denn hier hat die CDU von Spitzenkandidatin Rita Mohr-Lüllmann das gleiche Problem wie in Rheinland-Pfalz. Es fehlt eine realistische Machtoption, weil CDU und FDP zu schwach sind, um eine stabile Regierungsmehrheit zu bilden. In den Sommermonaten stehen dann bis September erstmal keine Wahlen an. Aber dann geht es Schlag auf Schlag. Im September findet fast jede Woche eine Wahl statt. Am 4. September sind Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern, am 11. September Kommunalwahlen in Niedersachsen und am 18. September Abgeordnetenhauswahlen in Berlin. In Mecklenburg-Vorpommern regiert SPD-Ministerpräsident Erwin Sellering gemeinsam mit der CDU. Wenn es nicht gerade für eine rot-rote Koalition aus SPD und Linken reichen wird, könnte es eine Neuauflage der Großen Koalition geben. Alle anderen Optionen erscheinen nach den derzeitigen Umfragen eher unwahrscheinlich. Die letzte spannende Wahl in diesem Jahr wird die Wahl am 18. September in Berlin sein. Renate Künast von den Grünen tritt gegen den amtierenden regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit von der SPD an. Wenn es Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg nicht geschafft haben sollte, stehen die Chancen nicht schlecht, dass die Grünen in Berlin ihre erste Regierungschefin stellen. Nach den derzeitigen Umfragen wird es nämlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit eher ungewissem Ausgang geben. Schließlich sind es noch einige Monate bis zur Wahl, in denen noch viel passieren kann. Es bleibt also spannend.
Jetzt wird uns Benjamin Gürkan noch die Auswirkungen des Superwahljahres 2011 erläutern.
Welche Auswirkungen hat das Superwahljahr 2011? Die anstehenden Landtagswahlen können für Bundeskanzlerin Angela Merkel brenzlig werden. Gerade die Wahlen in Baden-Württemberg haben Symbolwert, der weit über die Landesgrenzen hinausstrahlt. Wenn die Union es nicht schafft, hier die Stellung zu halten, wird das erhebliche Konsequenzen für die gesamte Republik haben. Schon jetzt hat die christlich-liberale Regierungskoalition im Bund keine Mehrheit im Bundesrat. Die Skandale in der Koalition wirken sich schon seit einigen Monaten negativ aus und der unrühmliche Rücktritt des beliebten Karl Theodor zu Guttenberg schwächt die Union mitten im Wahlkampf empfindlich. Wenn eine wichtige Bastion wie Baden-Württemberg fällt, könnte die Bundeskanzlerin sogar Neuwahlen im Bund ausrufen und damit ihrem Vorgänger Gerhard Schröder folgen. Der SPD-Mann Schröder hatte 2005 nach der verlorenen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen keine Mehrheit mehr im Bundesrat und forcierte durch ein Misstrauensvotum Neuwahlen im Bund. Wie die Geschichte ausging, dürfte den meisten bekannt sein. Schröder musste abdanken und Merkel regiert seitdem in Deutschland. Und auch der schwer angeschlagene Guido Westerwelle steht gewaltig unter Druck. Nachdem die FDP am 20. Februar mit ihrer Spitzenkandidatin Katja Suding wieder in die Hamburger Bürgschaft einziehen wird, konnte der Parteivorsitzende Westerwelle etwas Boden gewinnen. Doch einfach ist es dadurch für ihn nicht. als die Umfragewerte der FDP ab Anfang 2010 immer tiefer in den Keller rutschten, wurde die Kritik an Westerwelle immer lauter. Gerade der hessische FDP-Landesverband unter der Führung von Jörg-Uwe Hahn forderte einen Neuanfang und einen neuen Bundesvorsitzenden. Zum Superwahljahr verordnete sich die FDP einen Maulkorb, um im Wahlkampf nicht als hoffnungslos zerstrittene Partei abgestempelt zu werden. Doch unter der Oberfläche rumort es weiter. Sobald eine wichtige Wahl verloren geht und die Verluste gar so groß sind, dass die FDP aus einigen Landtagen fliegt, wird die Führungsdebatte neue Fahrt aufnehmen. Für die SPD war der Auftakt in das Superwahljahr unverhofft gut. In Hamburg regiert die SPD in Zukunft mit absoluter Mehrheit. Viele Sozialdemokraten bewegen sich im Freudentaumel und sehen wieder eine realistische Option, den nächsten Bundeskanzler zu stellen. Doch ob die Hamburger Verhältnisse auf andere Bundesländer übertragen werden können, ist zu bezweifeln. In vielen Bundesländern fallen die Sozialdemokraten mittlerweile hinter die Grünen oder die Linkspartei zurück. Wenn die Wahlergebnisse den derzeitigen Umfragenwerten ähneln sollten, dann werden die Grünen klare Gewinner dieses Superwahljahres sein und vielleicht sogar in Baden-Württemberg und Berlin den Regierungschef bzw. die Regierungschefin stellen. Das Superwahljahr 2011 hat gerade erst begonnen und es wird nach diesem Superwahljahr dann auch erstmal Ruhe einkehren in Deutschland. Es sei denn, es gibt mal wieder irgendwo Neuwahlen. Die Volksabstimmung zur Aufnahme einer Schuldenbremse in die hessische Verfassung wird ebenfalls am 27. März abgestimmt. Und da es sich um eine Änderung der hessischen Verfassung handelt, müssen hierzu die Bürgerinnen und Bürger befragt werden. Zur Schuldenbremse gibt es natürlich viele Pro- und Kontrastimmen, die auch wir hier jetzt ein wenig diskutieren wollen. Und zwar sitzen jetzt die Miriam und der Aurel sind hier am Start. Und ja, was meint ihr zum Thema Schuldenbremse? Wird ja mittlerweile heiß diskutiert. Es gab ja auch jetzt die Wahlbenachrichtigungskarten. Da war dieser grüne Zettel drin. Ich persönlich fand den ziemlich einseitig. Was meint ihr?
Der war auf jeden Fall einseitig und man sollte eigentlich, und das haben ja auch der Bund Mehr Demokratie e.V. gefordert. Es ist ein Verein, der sich um die Demokratie Sorgen macht, beziehungsweise der Mehr Demokratie fordert. Der fordert ja immer, dass einerseits ein Informationsgehalt kommen sollte für den Angestrebten und aber auch die Gegenseite dargestellt. Wir haben hier nur eine Seite dargestellt gefunden und das ist eigentlich zu wenig.
Miriam, was meinst du dazu?
Also ich halte grundsätzlich nichts von der Schuldenbremse, einfach weil es ganz einfache Symbolpolitik ist. Es hat keine praktischen Auswirkungen, zumindest nicht bis 2020. Ab 2020 muss gespart werden und vorher muss der Haushalt nur ausgeglichen werden und der Wille zum Sparen zählt und nicht ein Gesetz, was irgendwo steht und noch nicht mal sehr präzise ausgedrückt wird.
Aber die Kritiker sagen ja schon, dass man irgendwie einen Symbolwert auch braucht, damit man ja die Neuverschuldung eben nicht zu weit in die Höhe treibt. Bund und auch das Bundesland Hessen sind ja jetzt schon massiv überschuldet. Und sie denken, oder die Befürworter, und das sind ja fast alle Parteien im Hessischen Landtag mit Ausnahme der Linkspartei, ansonsten haben SPD, Grüne, CDU und FDP für dieses Gesetz, was jetzt in der Volksabstimmung abgestimmt wird, gestimmt. Ja, Symbolpolitik?
Also ist es schon klar, man braucht ein Symbol, weil sonst wird es wahrscheinlich nie so kommen, dass gespart wird. Aber man muss eben auch gucken, dass dieses Symbol nicht ausgenutzt wird, weil eben die Linke, die dagegen sind, aber auch andere Gewerkschaften der Meinung sind, dass es nur eine Legitimation ist, um dann letztendlich drastische Kürzungen vorzunehmen, vor allem im Bildungsetat, und das dann damit zu legitimieren. Und das ist dann natürlich nicht richtig. Symbol ist okay, aber das auszunutzen ist halt nicht gut. Und wird halt von vielen befürchtet.
Gespaltene Meinungen hier, wie ich feststelle, beziehungsweise ja, also wir sind ja uns einig, aber in der Bevölkerung, ich gehe davon aus, dass 75% dafür stimmen werden, weil es sich ja auch so knackig anhört. Schuldenbremse, da denkt jeder, oh super, hört sich gut an.
Bremse ist gut.
Genau, Bremse ist gut. Wir waren in Darmstadt unterwegs gewesen und haben dazu mal ein paar Meinungen gehört. Die hören wir uns jetzt mal an.
Ich glaube nicht, dass es das adäquate Mittel ist. Also ich bin eher dagegen.
Ich bin eigentlich eher dafür, für die Schuldenbremse. Nichtsdestotrotz bin ich auch dagegen, weil die Schuldenbremse so nicht eingehalten wird.
Man muss mal sehen, wie sich das praktisch halt durchsetzt, ob sich das auch wirklich einhalten lässt. Und wenn sich es nicht einhalten lässt, sollte man sinnlose Paragraphen oder hier Artikel dann auch streichen.
Gut, wäre es halt, wenn man Konzepte entwickelt, dass das auf jeden Fall in irgendeiner Form die Schulden abgebaut werden. Dass man Konzepte findet. Letztendlich kann man Lösungen finden, aber ob das so schnell geht, das weiß ich nicht.
Man sollte eigentlich nur so viel Geld ausgeben, wie man hat, ne? Man sollte nicht auf Pump leben oder auf Kosten anderer dann später.
Alles nur Spaß. Nein, die Schuldenbremse ist kein Spaß. Am 27. März 2011 sind Kommunalwahlen und dort steht auch die Schuldenbremse zur Abstimmung. Das Volk, das hessische Volk darf darüber abstimmen, ob eine Schuldenbremse in die Verfassung aufgenommen werden soll oder nicht. Wir haben eben gerade ein paar kritische, aber auch befürwortende Stimmen von Bürgerinnen und Bürgern gehört. Aber insgesamt kann man schon sagen, ja, dass die Bürger auch so ein bisschen zwiegespalten sind, oder Aurel, was meinst du? Hat sich danach angehört?
Ja, klar. Also es gibt viele Bürger, die das relativ kritisch sehen und die eben auch erkennen, dass es letzten Endes nicht auf das ankommt, was man als Gesetzestext verabschiedet, sondern auf das, was man draus macht.
Ja, der Hintergrund zu der Schuldenbremse muss man auch noch mal kurz erwähnen. Laut unserem Grundgesetz dürfen ab 2020 keine neuen Schulden entstehen, denn im Bund haben wir unter der Großen Koalition schon eine Schuldenbremse umgesetzt. Und von 2011 bis 2016 erhält der Bund eine Übergangszeit, um das Ziel auch zu erreichen. Deswegen gab es auch viele Sparmaßnahmen. Deswegen kam zum Beispiel auch Karl Theodor zu Guttenberg mit der Abschaffung der Wehrpflicht. Das war ein Beitrag unter anderem, um diese Schuldenbremse eben irgendwann mal einhalten zu können. Und diese Regelung soll eben auch in die hessische Verfassung aufgenommen werden. Und bis 2012 bleibt es damit bei der Regelung, dass sich die Neuaufnahme von Schulden nach den Investitionskosten richtet. Das ist natürlich erstmal sehr weit gefasst, doch die geplanten Veränderungen der hessischen Verfassung lässt ebenfalls viel zu viele unpräzise Ausnahmen vom Verbot der Schuldenaufnahme zu. Denn auch schon jetzt war in Artikel 141 der hessischen Verfassung, der geändert werden soll, beschränkt auf die Formulierung, im Wege des Kredits dürfen Geldmittel nur bei außerordentlichem Bedarf und in der Regel nur für Ausgaben zu werbenden Zwecken beschafft werden. Eine solche Beschaffung sowie die Übernahme einer Sicherheitsleistung zu Lasten des Staates dürfen nur durch förmliche Gesetze erfolgen. So steht es jetzt schon in der Verfassung. Und zum Finanzwesen in der hessischen Verfassung steht in Artikel 142 und 143, Beschlüsse des Landtags, welche Ausgaben in sich schließen oder für die Zukunft mit sich bringen, müssen bestimmen, wie diese Ausgaben gedeckt werden. Haushaltsüberschreitungen und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Finanzministers. Sie darf nur im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses erteilt werden. Ja, typisches Juristendeutsch, es ist schwer zu lesen, es ist auch teilweise schwer zu verstehen. Und jetzt sollen weitere Formulierungen in die hessische Verfassung eben aufgenommen werden unter der sogenannten Schuldenbremse. Und Miriam, du kennst den genauen Gesetzestext.
Genau, ich nenne einfach mal drei Absätze, die das Größte eigentlich treffen, was geändert werden soll. In Absatz 1 heißt es, nach der neuen Formulierung, die mit der Schuldenbremse in der hessischen Verfassung verankert werden soll, der Haushalt ist ungeachtet der Einnahmen- und Ausgabenverantwortung des Landtages und der Landesregierung grundsätzlich ohne Kredite auszugleichen. In Absatz 3 und 4 sind dann die Ausnahmen aufgeschrieben. Bei einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung kann von Absatz 1 abgewichen werden. In diesem Fall sind die Auswirkungen auf den Haushalt im Auf- und Abschwung symmetrisch zu berücksichtigen. Bei Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, kann von Absatz 1 abgewichen werden. Die Abweichung ist mit einer Tilgungsregelung zu verbinden. Die Kredite sind binnen eines angemessenen Zeitraums zurückzuführen.
Das hört sich in der Tat relativ schwammig an. Also das ist nicht genau definiert. Aber gut, das haben Gesetze meistens so für sich, dass sie nicht ganz konkret formuliert sind, dass man sie eben auslegen kann. Und ja, viele Kritiker sehen eben genau darin auch die Möglichkeit, Sozialabbau zu betreiben, um am Ende dann sagen zu können, naja, ihr wart ja dafür. Und das ist, glaube ich, eine Gefahr.
Ja, eben. Also es steht ja auch drin, dass die Investitionen eben auch im Gegensatz mit diesen Krediten Investitionen getätigt werden, wo halt nachher auch Werte dafür dastehen. Also letzten Endes werden dann Bauwerke wieder errichtet und gerade bei den Sachen, die es am meisten bringen, nämlich bei der Bildung, weil dann nämlich die Heranwachsenden auch tatsächlich aktive und wertschaffende Menschen werden, die dann im Erwachsenenleben auch Steuergelder wieder einzahlen. Diejenigen kann man dann halt nicht durch eine bessere Bildung dazu hinführen, dass sie eben dazu in der Lage sind, selbst wenn das Schulden auslöst.
Unser Thema ist immer noch die Schuldenbremse, über die wir am 27. März 2011 abstimmen müssen, parallel zur Kommunalwahl, und die Darmstädterinnen und Darmstädter dürfen auch noch einen Oberbürgermeister wählen. Es gibt nur männliche Kandidaten, ja, leider keine weiblichen. Ja, Schuldenbremse ist unser Thema. Wir hatten es vorhin schon darüber diskutiert, dass es viele Kritiker gibt. Sie kritisieren unter anderem zum Beispiel, dass das Problem nicht in den angeblich fehlenden oder eben nicht ausreichenden Gesetz, sondern eher in einer inkonsequenten Steuerpolitik liegt. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi gibt einige Beispiele, mit denen mehrere Milliarden Euro in die hessische Staatskasse gespült werden könnten. Das sind natürlich zum einen typische Forderungen von den Gewerkschaften, aber auch von der Linkspartei, eben die Vermögenssteuer anzuheben von 1% beim Freibetrag von 500.000 Euro. Das würde einiges bringen. Zusätzlich die Anhebung der Unternehmenssteuer und auch die wirksame Bekämpfung von Steuerhinterziehung zu höheren Einnahmen würden die dann führen. Da gab es ja auch einige Skandale in der hessischen Landesregierung, wo irgendwelche guten Steuerfahnder pensioniert worden sind. Also so viel zu dem Thema. Und insgesamt argumentieren die ganzen Gewerkschaften, dass man eben keine Schuldenbremse braucht, die im Nachhinein vermutlich dann auch noch, wir hatten es eben schon angesprochen, Kürzungen im Sozialbereich, bei der Bildung, aber auch bei der Kultur eben zulässt oder legitimiert. Ja, ein Rechtsgutachten des Frankfurter Professors für öffentliches Recht, Dr. Günther Frankenberg, kommt zu dem Ergebnis, dass die Verankerung der Schuldenbremse in der hessischen Verfassung rechtlich weitgehend wirkungslos bleiben wird. Interessant, denn Frankenberg weist darauf hin, dass die Schuldenbremse im Gesetz immer noch gerichtlich geklärt werden müsse und damit eventuell auch die hessische Schuldenbremse eben hinfällig werden könnte. Es ist zu beachten, dass es natürlich bereits verfassungsgemäße Verpflichtungen in Bezug auf verantwortungsvollen Umgang mit Ausgaben gibt, mit Steuergeldern gibt. Und zudem gibt es in der Novellierung des Artikels 141 zu viel unpräzise Ausnahmen vom Verbot der Schuldenaufnahme. Wir hatten eben schon darüber gesprochen. Dr. Frankenberg spricht diesem Gesetz lediglich eine Appellfunktion zu. Andere bezeichnen es eben als Symbolpolitik. Ja, so viel zum Thema Schuldenbremse. Abschließend Kommentar. Aurel, Miriam, was macht ihr? Was würdet ihr tun? Jetzt so kommentieren, würdet ihr dafür oder eher dagegen stimmen?
Also man muss es vielleicht auch so sehen, ähnlich wie das Konnexitätsprinzip, das wir ja bei der letzten vorletzten Landtagswahl beschlossen haben über eine Verfassungsänderung, wo ja die Gemeinden nicht mehr mit Lasten aus dem Land beauftragt werden dürfen. Es wurde ja auch nicht eingehalten. Das Land hat weitere Kosten auf die Gemeinden abgewälzt und das hat auch letzten Endes gar nichts gebracht. Also wenn man es so macht, wie es da vorgesehen ist, dann bringt es gar nichts und ich glaube nicht, dass ich dazu stimmen werde.
Miriam, was meinst du dazu?
Also es muss gespart werden, auf jeden Fall. Dass die Bürger da vielleicht auch von beeinträchtigt werden, kann ja sein. Aber ich werde auf jeden Fall gegen die Schuldenbremse stimmen, weil die Schuldenbremse kein Mittel ist, um die Schulden zu verringern.
Okay, das waren die Statements hier von unseren Redakteuren. Vielen Dank dafür.
Das war die erste von 4 Sondersendungen zur Kommunalwahl. Damit haben Sie hoffentlich einen guten Überblick über die Wahlen bekommen. Wie Sie wählen können, wissen Sie jetzt. Doch wer steht eigentlich alles zur Wahl? Und was sind die Positionen und die Ziele der Parteien und Wählervereinigungen? Darüber werden wir Sie am nächsten Mittwoch, den 16. März, von 19 bis 21 Uhr informieren.
Und natürlich auch in der Wiederholung zu den entsprechenden Zeiten. Und am 23.03. haben wir auch noch eine Sondersendung zur Kommunalwahl, schwieriger Begriff. Da geht es dann mehr um die Oberbürgermeisterwahl in Darmstadt und wir haben natürlich Interviews mit den Kandidaten hier vor Ort geführt, mit Walter Hoffmann, Jochen Partsch, Raphael Reißer und auch den Piraten und werden Sie natürlich dann umfassend darüber informieren, was überhaupt ein Oberbürgermeister macht und über die Standpunkte und Programme der Kandidaten. Und am 27.03. am Wahltag selbst berichtet Radar live aus dem Liebighaus. Die Wahlparty findet diesmal nicht in der Zentralstation statt, was irgendwie auch ein Novum ist. Und wir werden auf jeden Fall ab 17 Uhr bis 22 Uhr live aus der Zentralstation, jetzt bin ich ja wieder bei der Zentralstation, live aus dem Liebighaus berichten und dort natürlich auch hoffen, schauen, wie die Oberbürgermeisterwahl ausgeht und hoffen, dass wir alle möglichen Kandidaten dann auch vor die Strippe bekommen. Miriam Kisch und Benjamin Gürkan haben diese Sendung gestaltet mit technischer Unterstützung von Aurelian. Vielen Dank dafür. Wir verabschieden uns und hören uns nächsten Mittwoch. Bis dann. Tschüss.